liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers, ein privates Audioblog und weil es Freitag ist, gibt es einen theologischen Freitag. Es gibt einen theologischen Freitag aus einer sehr persönlichen Sicht zum Thema Zölibat. Nun, warum betone ich diese sehr persönliche Sicht? In der Tat glaube ich, dass es ein geschätzt fünfjähriges Studium des römisch-katholischen Kirchenrechts benötigen würde, um zu dem Thema wirklich jetzt auf der rechtlichen Ebene, wo es ist, Zölibat in der römisch-katholischen Kirche überhaupt etwas zu sagen. Warum? Nun, unsere römisch-katholischen Freunde haben ein vormodernes Rechtssystem. Das heißt auf gut Deutsch, bei ihnen wird eigentlich niemals was abgeschafft. Ein Paragraph oder so. Im normalen heutigen Recht steht, ist klar, du kannst nicht einen Paragraphen stehen lassen, der einem neueren Paragraphen widerspricht. Du musst dann den alten Paragraphen aufheben. Im vormodernen Rechtssystem, das weiteste Strecken, soweit ich das sehe, in der römisch-katholischen Kirche noch üblich ist, bleiben eigentlich alles bestehen. Das heißt, irgendeine Synode, die hat irgendwann einmal, was war's, E450, sagen wir so, in Gallien, irgendeine Gesetzessammlung, ja, gesagt, das passt schon, dann bleibt diese Gesetzessammlung jetzt einmal bestehen. Also etwas in der römisch-katholischen Kirche aufzuheben, scheint unglaublich schwierig zu sein, bis einfach nicht stattzufinden. Das heißt, die Forschung, was ist Zölibat überhaupt in der römisch-katholischen Kirche, ist unglaublich schwierig zu klären. Es gibt zwei völlig verschiedene Begriffe, nämlich ein Enthaltsamkeitsgelübde, das sich nur auf Sexuelle bezieht. Das möchte ich jetzt betonen und dort werden Sie schon merken, wo ich natürlich einhake. Das heißt, man darf keinen Sex haben. Und da gibt's jetzt ganz verschiedene Auslegungen wieder davon. Da ist also die Vorstellung, darf man keinen Sex mit einer Frau haben. Also da sagen alle, na. Dann gibt's aber schon die Vorstellung, naja, was ist Sex mit einer Frau überhaupt? Siehe Bill Clinton. Okay, ist die eine Sexualpraxis Sex mit einer Frau haben, die andere aber nicht. Und dann gibt's also ganz viele verschiedene Dinge bis hin zu irgendwelchen Abgründen, die dann irgendwie sagen, naja gut, aber mit einem Mann ist es sowieso kein Sex mit einer Frau. Und mit einem Burm schon gar nicht. Also das sind teilweise Hervorbringungen über jetzt ja 1500 Jahre, die einfach überhaupt nicht mehr durchsichtig sind. Was anderes, völlig anderes, ist das Eheverbot, also Zölibat ist eigentlich einfach ein Eheverbot, die dürfen nicht heiraten, bezieht sich aber in keiner Weise auf den Sex. Die ersten Zölibatsvorschriften, die hat es gegeben, so um 1050 und wirklich betoniert wird das Ganze circa 1130, sagen aber schon, man darf auch nicht unverheiratet und ständig mit der gleichen Frau zusammenleben. Ständiges Konkubinat, hieß es, durfte man auch nicht haben. Also fragt sich jetzt juristisch, na gut, wenn der also alle 3 Monate andere Freundin im Vorhaus wohnen hat, ist es dann kein Zölibatsbruch. Also Sie merken, was Zölibat eigentlich ist und vor allen Dingen, wann jemand gegen das Zölibat verstößt, ist ganz, 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 ganz schwierig. Eigentlich ist nur eins klar, auch in der römisch-katholischen Kirche heute, du darfst nicht offiziell heiraten. Wäre wieder die Frage zu stellen, da die römisch-katholische Kirche nicht unbedingt die standesamtlichen Trauungen überhaupt anerkennt, kennt der unter Umständen standesamtlich heiraten? Weiß man nicht. Also da müsste man sich wirklich ganz lange damit beschäftigen, wie das ist mit dem Nicht-Sex-Haben, ist auch für mich nach einiger Beschäftigung unklar. Das Entscheidende dabei ist aber, Sie merken, ich habe es jetzt in eine Richtung geredet, dass das eigentlich alles wurscht ist. Die Fragestellung ist eine ganz andere. Aus evangelischer Sicht, und da bin ich also wirklich total komplett Lutheraner, ne, was soll schon das Tolle dran sein, wenn du nicht verheiratet bist? Was bringt's jetzt der Kirche, wenn einer keinen Sex hat? Fraglich, oder? Na eben. In der Tat ist das die Fragestellung der Reformation gewesen. Was soll das alles? In der Tat ist die Antwort der Reformation eine ganz klare. Und zwar ist das, muss man jetzt sagen, das, was wahrscheinlich Jesus auch intendiert hat, was wir im Neuen Testament drinnen lesen, ganz einfach, jeder hat seine Gottesgabe. Und für den einen ist es das, allein zu leben. Und weil er alleinig lebt, unglaublich viel Freiheit zu haben, sich für andere einzusetzen, das ist immer der Punkt. Und für jemand anderen ist es das überhaupt nicht. Der braucht so sehr einen Partner oder sie braucht so sehr einen Partner, dass das, die sind komplett blockiert. Wenn die keine Partnerschaft haben, bringen die gar nichts zusammen. Okay? Das sind ganz verschiedene Dinge. Evangelisch ist die Ansicht zum Zölibat, naja, wenn's deins ist und es dient anderen Menschen, dann mach's. Aber ich kann's natürlich nicht als Eingangsschwelle für einen ganzen Beruf, sprich den Beruf des Geistlichen, machen, aus dem ganz einfachen Grunde, weil es Leute gibt, die sind hervorragende Geistliche, wenn sie eine Frau haben, oder hervorragende geistliche Damen, wenn sie einen Mann haben. Ganz zusätzlich dazu kommt noch bei uns ein ganz anderes Problem, das ganz schwierig ist. Das geht jetzt langsam zu einem Ende. Das ist die Geschichte mit dem Zwangszölibat für Homosexuelle. Wir müssen ganz einfach eines festhalten. Wir zwar akzeptieren, dass jemand homosexuell ist und sagen, na gut, der kann auch Pfarrer sein oder Pfarrerin sein, halt lesbisch, darf aber nicht kirchlich heiraten, dann ist sehr, sehr stark die Fragestellung, ob wir hier nicht plötzlich auch evangelischerseits auf Ort Zwangszölibat für Homosexuelle einführen. Und da ist jetzt ganz klar, das kann es nicht geben. Also in der evangelischen Kirche gilt immer alles für alle. Das ist so und kann nicht plötzlich besondere Einschränkungen es geben für ganz besondere Menschen. Es sei denn zum Beispiel halt einer, der irgendwie krank ist. Also einer, der schwerst stottert und kein Wort herausbringt, kann halt höchstwahrscheinlich nicht evangelischer Gemeindepfarrer werden, weil das dort eine Grundvoraussetzung ist. Der muss einfach im Gottesdienst reden können. Wenn der eine halbe Stunde braucht, bis er 5 Worte heraus hat, so arm er ist, geht nicht. Das heißt, die Fragestellung des Zölibats in der evangelischen Kirche ist eine, die sehr wohl bedacht werden muss, aber in Bezug auf unsere homosexuellen und lesbischen Pfarrer und Pfarrerinnen. Und ist das jetzt irgendwie wichtig? Nein. In der Tat ist die grundsätzliche Frage evangelischerseits überhaupt zu stellen, warum um alles in der Welt gibt es dauernd irgendein Theater mit Sexualität und Geistlichen? Was soll das? Wo sollen das darstellen? Bei uns in der evangelischen Kirche gab es Zeiten, da ist jemand überhaupt nur irgendwo zum Pfarrer wählbar gewesen, wenn er verheiratet war. Da gab es Entlassungen aus der Kirche, wenn sich jemand hat scheiden lassen. Ist das so viel anders, als jemand anderen gleich zu sagen, na, du darfst gleich von vornherein nicht? Na, sehen's. Es gibt eine ganz andere Aufgabe in Bezug auf Zölibat. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche. In der Tat muss der geistliche Stand der Christenheit von diesem sexualfetischistischen Dingen gelöst werden. Natürlich gibt es ganz viele Psychotherapeuten, die intensivst darauf hinweisen, dass die Missbrauchsfälle, die sich in der römisch-katholischen Kirche in unfassbarster Art und Weise gehäuft haben, natürlich daraus resultieren, dass der ganze Verein als Ganzes, diese ganze Organisation als Ganzes, einfach sexualfetischistisch ist. Und, oder war, besser gesagt. Und wer eintaucht in so ein Fluidum, so ein seelisches Fluidum, wo alle dauernd über Sex reden und dauernd, und der Teufel ist, verführt dich zum Sex, und der Sex selber außerhalb der Ehe ist teuflisch, und Sex, was weiß ich, wenn er nicht haargenau so, deswegen Bemerkung, Missionarstellung gemacht wird, ist auch schon teuflisch, selbst wenn er in der Ehe stattfindet. Also eine so unfassbare Überbeschäftigung dauernd mit dem Thema bis hin zu einem durchaus merkbaren Sexualfetischismus, der dann heißt, naja, von mir aus dürft schon aber keine Verhütung machen. Also wo wieder unglaubliche Ablehnung, ja Angst spürbar ist vor dem ganzen Thema Sexualität als etwas Lustvolles. Und es wird sofort kombiniert mit Verantwortung und ganz strenges Nachdenken, ja, will man mit dem Menschen wirklich ein Kind haben, bevor man ins Bett gehen darf miteinander und so weiter und so fort. Das sind alles vollkommene Übertreibungen. Und wer in eine solche Übertreibung eintaucht, und Fetischismus ist nichts anderes als eine Übertreibung eines Teils, da muss man dann fragen, wieso? Und vor allen Dingen, darf das in der Christenheit überhaupt sein? Nein. In der Tat, sollte uns unser Glaube befreien von Aberglauben. Auch ein ganz, ganz, ganz starker Ansatz der Reformation. Etwas ganz Wichtiges, was wir in unserer heutigen evangelischen Kirche nicht vergessen dürfen. Wir sagen, das Christentum befreit vom Aberglauben. Und irgendwie, sie irgendwie welche Gedanken zu machen über wie der Pfarrer Sex hat oder nicht hat oder schon hat oder vielleicht hat, ist von vornherein ein Blödsinn. Das ist Aberglaube, ganz massiver Aberglaube. Ganz massiver Aberglaube, der gedacht ist noch immer Reinheit nicht, dass nur ganz, ganz, ganz besondere Menschen, die ganz besonders leben, einen Gottesdienst leiten dürfen. Das ist die Wurzel dieser ganzen Geschichte. In der Tat hat die Kirche ganz früh dogmatisiert. Das ist eines jener Dogmen, das müssen meine Schüler immer kennen. Das ist der Streit gegen Donatus, dass es völlig wurscht ist, wie ein Mensch lebt. Es ist völlig wurscht, wie er drauf ist. Die beiden Sakramente, Taufe und Abendmahl, hängen nicht von dem Menschen ab, der sie zelebriert, sondern hängen nur davon ab, ob dieser Mensch genau das tut, was Jesus angeschaffen hat. Das heißt, bei der Taufe ein Wasser nehmen, das jemanden drüber schütten und sagen, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und die Taufe ist gültig aus. Beim Abendmahl, jetzt möchte ich nicht die gesamten Einsetzungsworte zitieren, kennen's eh und halt irgendwie geortet Brot und Wein oder halt irgendein Traubensaft, wenn du sagst, naja, Kinder sind auch dabei oder Alkoholiker sind dabei, nimmst du halt einen Traubensaft und so einen unvergorenen Wein sozusagen, passt. Es hängt nicht von der Person ab. Die Person kann so fehlerhaft sein, wie sie möchte, es ist wurscht. Und im evangelischen Bereich ganz klar zu sagen, wer das Wort Gottes wirklich verkündigt, eben nicht nur in den Sakramenten, sondern verkündigt den Inhalt dieser Bibelstelle, die als Predigtext vorgesehen ist, oder wenn der überhaupt nicht damit oder sie überhaupt nicht mit der Stelle zurechtkommt, etwas, was man sich heute ausgesucht hat aus der Bibel, solange das stimmt, ist es einfach völlig wurscht, wer diese Person ist. Das ist Christentum. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und da merken Sie jetzt, wo ich jetzt, glaube ich, wirklich in einen predigenden Ton verfallen bin, es ist wurscht, ob diese Person Mandel ist oder Weibel ist, es ist wurscht, ob das hetero oder homosexuell ist, es ist komplett blunzen, ob die Person verheiratet ist oder nicht, es ist auch wurscht, ob die überhaupt einen Sex haben oder nicht. Es ist gleichgültig. Wenn wir endlich so weit wären, gerade im indogermanischen Bereich, uns von dieser furchtbaren Verkettung von Sexualität und Glauben und Priester und was weiß ich was, also alles rein heidnische Vorstellungen zu lösen, meine Lieben, genau in dem Moment kommen wir dorthin, dass Kirche wirklich dann wahrhaftig wird. Ich persönlich bin der Ansicht, dass die ganze Lahmheit europäische Kirche in der Tat noch unglaublich viel damit zu tun hat, dass das eine indogermanische Gesellschaft ist und Indogermanen, da können Sie auch nach Indien hineinschauen, haben irgendwie Problem mit Sex. Also das ist so, also das ist einzigartig. Asiaten zum Beispiel würden niemals auf so dumme Ideen kommen, das gibt's in Asien nicht, dass Sex irgendwie wichtig ist, das gibt's dort nicht. Was Aufgabe ist nun der Gläubigen, sprich der Gesamtheit der Kirche, ist eines. jeden Ansatz sexualfetischistischer Tendenzen in der Kirche, in den Kirchen zu verhindern. Jegliche Spekulationen drüber, ob der eine Pfarrer besser ist als der andere, weil er verheiratet ist oder nicht verheiratet ist, weil er hetero ist oder homo ist, weil er ich weiß nicht was. Alle diese Spekulationen zu lassen und endlich nur dorthin zu blicken, worum es geht, ob dieser Mensch wahrlich und wahrhaftig tut, was Christus aufgetragen hat und das hat de facto nichts mit Sex zu tun. Und in diesem Moment hättest du natürlich einen vollkommen anderen Ansatz, zum Beispiel mit diesen Missbrauchsfällen. Die wären natürlich viel, 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 viel früher rausgekommen. Weil da ist es dann nicht der in den schon halb Himmel erhobenen Mönch, der natürlich eh irgendwie unfehlbar ist, weil er nicht verheiratet ist, sondern da wird's zum Kriterium, wie geht der Mensch mit Kindern um? Sind ihm die wirklich unbedingt wichtig, weil sie die Schutzlosesten in unserer Gesellschaft sind? Wenn dieses Kriterium angelegt wird, genau in diesem Moment, wären diese Missbrauchsfälle niemals so lange von der ganzen Gesellschaft geduldet worden. Die müssen doch bitte alle die Augen zugedrückt haben bis zum Letzten. Dieses Augenzudrücken kommt aber daher, dass man sich das ja gar nicht vorstellen konnte, weil der ist eher Mönch, also kann er das nicht gemacht haben. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir alle wirklich daran ziehen. Das ist ein ganz blödes Erbe. Irgendwie ist der Sex und die Christen und so weiter und so fort, aber gar nichts. Wenn unsere Antwort eine sein wird, wir schauen uns Menschen an, ob sie tun, was Christus geboten hat, und das hängt mit Sicherheit nicht mit Sex zusammen. Im weitesten Sinn des Wortes, mit irgendwie Sexualität. Erst dann wird unsere Kirchenstruktur, unsere Kirchen sich so weit von diesem Unsinn befreien, dass witzigerweise wir in Bewegung kommen. In der Tat, ich halte es für eines der wesentlichsten Dinge, die unsere Kirchen brauchen, dass das einfach kein Diskussionsthema mehr ist, Mandel, Weibel oder irgendwas, was mit Sexualität zusammenhängt, sondern nur die Fragestellung, wird hier wirklich Liebe gelebt? Wird hier wirklich sich in Dienststellen gelebt? Wird hier wirklich ein Stückchen des Reiches Gottes im Wirken dieses Menschen sichtbar oder eben nicht? Meine Lieben, wir brauchen das alle miteinander. Und meine evangelischen Zuhörer lasse ich jetzt hier nicht raus. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wie oft haben Sie gesagt, na, das ist so ein netter Pfarrer, der ist mit seiner Familie doch so lieb. Und das gebe ich Ihnen zum Nachdenken. Ist das ein Kriterium? Vielleicht ist er mit seiner Familie so lieb und trischt dafür seine Schüler. Schon mal überlegt? Es ist wurscht. Es ist vollkommen gleichgültig. Es ist vollkommen uninteressant. Das ist für uns eine Aufgabe. Und für Sie vielleicht eine Möglichkeit des Nachdenkens an einem wunderbaren, gesegneten Abend.